Deutschlandfunk Interview.
Das offizielle Wahlergebnis, das soll erst im Mai vorliegen, aber schon recht bald nach der Schließung der Wahllokale gestern. Da zeichnete sich ab, dass nach der Wahl in Indonesien Amtsinhaber Joko Widodo wohl wird weitermachen können. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Mit mehr als 190 Millionen Wahlberechtigten wird das Land auch oft als drittgrößte Demokratie der Welt bezeichnet. Darum wollen wir diese Wahl, dieses sich abzeichnende Wahlergebnis jetzt nochmal genauer besprechen. Am Telefon ist Moritz Kleine-Brockhoff. Er leitet das Regionalbüro Südost, Ostasien der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Bangkok und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Welche Rolle hat bei dieser Wahl die Religion gespielt?
Ja, also es gab ein Lager von Islamisten, die Stimmung gemacht haben. Es gab einen Präsidentschaftskandidaten, General Prabowo, der sich vor den Karren hat sperren lassen. Nicht, weil er selbst ein Fundamentalist wäre, sondern weil er kaum andere Optionen hatte. Es hat sich aber gezeigt, dass die Wähler klar entschieden haben. Sie haben das angedeutet. Es gibt Hochrechnungen und diese Hochrechnungen waren bei den vergangenen Wahlen sehr, sehr zuverlässig. Danach sind 10 Prozentpunkte zwischen dem amtierenden Präsidenten und dem Herausforderer. Jokowi wird weiter regieren und das ist auch eine Absage der Wähler an die Islamisierung, die ja fortschreitet in Indonesien. Im Übrigen haben auch die konservativ-islamischen Parteien bei der Parlamentswahl gestern, die ja gleichzeitig stattfand, insgesamt nur 20% der Stimmen gewonnen. Also 80% haben sich anders entschieden, haben sich für Pluralismus und Toleranz entschieden.
Aber ist es diese klare Absage, die Sie da skizzieren? Wir sehen ja auch, dass sich Widodo als Vizepräsidenten einen führenden Imam ausgesucht hat, der immerhin auch Homosexualität unter Strafe stellen will.
Ja, es gibt ein Klima in Indonesien, das es notwendig macht, also Religiosität zu demonstrieren. Und diese Nominierung dieses in der Tat konservativen Vizepräsidentschaftskandidaten war ein Zeichen von Jokowi. Er wollte da keine Flanke bieten. Und es ist traurig, dass das mittlerweile nötig ist in Indonesien. Früher war Toleranz, Pluralismus, Minderheitenschutz ein Einhalt in Vielfalt, das ist ja eingraviert im Staatswappen, selbstverständlich in Indonesien. Und das steht unter Beschuss und es gibt konservative Strömungen und auch Präsident Joko Widodo musste darauf reagieren. Aber dieser Ausspruch, die Islamisten haben schon gewonnen, hat sich nicht bestätigt. Die Wähler wollen das nicht. Und sie haben sogenannte national-säkulare Parteien und auch einen toleranten Präsident wiedergewählt.
Also Sie sagen, der moderate Islam, überhaupt Indonesien als tolerantes islamisches Land, ist unter Druck. Aber wir sehen diese Wahl nicht als Abkehr von dieser Tradition.
Nein, im Gegenteil. Ich sehe das als Bestätigung. Gleichzeitig darf man also die Tendenzen in der Gesellschaft nicht kleinreden. Die Tatsache, dass konservativ-islamische Parteien traditionell immer weniger insgesamt als ein Drittel der Stimmen bekommen haben, darf nicht davon ablenken, dass Indonesien als Ganzes schon konservativ-religiöser wird. Das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Die Islamisten sind laut. Es geht hier erstmal natürlich um Beschuss von Minderheiten. LGBT-Community haben sie gesagt, aber auch Schiiten, Ahmadiyya. Also es gibt viele Minderheiten, die unter Druck sind und es gibt lokale Dekrete, die dann Kleidungsvorschriften machen, Alkoholverbote, solche Sachen, das kannten wir alles früher in Indonesien nicht und die Tendenz ist in den vergangenen 20 Jahren nur in eine Richtung, es wird alles immer konservativer. Das hat etwas damit zu tun mit der Demokratisierung nach Ende der Militärherrschaft vor 20 Jahren und die hat halt auch Meinungsfreiheit für Fundamentalisten und sogar für Verfassungsfeinde geschaffen.
Und wie erklären Sie, dass das so viele Menschen anzieht, dass so viele Menschen das so attraktiv finden?
Ja, wissen Sie, es ist als Moslem, egal ob man sehr gläubig ist oder sehr liberal, es ist schwierig für Alkohol aufzustehen. Es ist schwierig sozusagen, man will selbst nicht als unreligiös dastehen. Das gilt einem Präsidenten so, das geht aber auch jedem Einzelnen im Alltag so. Aber nochmal, das Wahlergebnis zeigt, dass die Menschen mehrheitlich Pluralismus und Toleranz wollen. Sie sind dieser Versuchung, einen Populisten zu wählen, der Islamisten auf seiner Seite hatte. Die Versuchung haben sie widerstanden und das ist sehr wichtig. Es ist auch sehr wichtig, dass diese Wahlen wieder frei und fair waren. Und wo gibt es das schon auf der Welt, dass Islam und Demokratie miteinander vereinbar sind? Sie waren friedlich. Indonesien ist stabil und das ist keine Selbstverständlichkeit in Südostasien und das ist weltweit auch keine Selbstverständlichkeit.
Was das Land ja auch so interessant macht. Widodo ist 2014 gewählt worden, damals auch vom Westen gefeiert als so eine Art Obama Indonesiens. Welche Hoffnungen hat er erfüllt?
Ja, also jetzt kommen wir zu den Themen, die auch übrigens für Wähler tendenziell wichtiger. Wir sprechen sehr viel über den Islam und die Tendenzen, aber es geht natürlich um Infrastruktur, es geht um Arbeitslosigkeit, es geht um Antikorruption, es geht um den Gesundheitssektor und so weiter. Und Jokowi hat in den Augen der meisten seinen Job gut gemacht. Es gibt aber auch natürlich Stimmen, die enttäuscht sind von ihm. Viele in der Zivilgesellschaft bemängeln, dass er Menschenrechtsverletzungen aus der Vergangenheit nicht hat aufarbeiten lassen, was er eigentlich versprochen hatte. Wir haben stabiles Wirtschaftswachstum von 5%, aber eigentlich braucht das Land etwas mehr und es wäre auch mehr drin. In der Infrastruktur hat er geglänzt. Es wird sehr viel gebaut in Indonesien. Autobahnen, Straßen, Häfen, Flughäfen, eine U-Bahn. Also er hat einiges erreicht, aber es bleibt noch unglaublich viel zu tun in diesem Riesenland, das muss man sagen, auch nicht so leicht zu regieren ist.
Und jetzt hat er bei dieser Wahl mit Prabowo einen Herausforderer mit einer düsteren Vergangenheit. Ist der Schwiegersohn des früheren Diktators Suharto, Ex-General. Ihm selbst werden auch schwere Verbrechen von Ende der 90er Jahre vorgeworfen. Warum konnte er dem Amtsinhaber überhaupt so gefährlich werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war ja auch schon vor 5 Jahren so. Da sind die beiden schon mal gegeneinander angetreten. Damals waren 6 Prozentpunkte dazwischen, jetzt sind es 8. Von Prabowo geht auch eine Attraktion aus, weil er ist staatsmännisch, er spielt diese Nationalismuskarte, er hat keine Substanz, aber er verspricht viel, er sagt über das, was die Menschen in dem Raum hören wollen, er umgibt sich mit Statussymbolen, reitet auf Pferden und so. Und das kommt halt bei manchen Leuten an, zum Glück, aber nicht bei genügend. Ich glaube nicht, dass er zum dritten Mal versuchen wird, Präsident zu werden. Er hat es jetzt zweimal versucht und zweimal verloren.
Warum gibt oder gab es da keinen anderen oder keine andere?
Das ist auch eine gute Frage. Allerdings ist so ein Wahlkampf ja auch sehr teuer. Also General Prabowo hat sich zum Beispiel, hätte nahegelegen, dass er sich einen Islamisten als Vizepräsidentschaftskandidaten an die Seite stellt. Das hätte seine Chancen wahrscheinlich auch noch erhöht. Aber da war er offenbar gezwungen, einen reichen Geschäftsmann, einen Unternehmer zu nehmen, der ihm seinen Wahlkampf finanziert hat, ganz überwiegend. Und der Herr hat aus seiner Privatschatulle mehr als 100 Millionen US-Dollar in den Wahlkampf gesteckt. Also man muss es sich auch erstmal leisten können, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Und in der Tat gab es niemanden außer diesen beiden Kandidatenpaaren. Übrigens auch 2014 war das so. Es gab nur 2 Paare.
Moritz Kleine-Brockhoff, Leiter des Regionalbüros Südostasien der Friedrich-Naumann-Stiftung, zu den Wahlen in Indonesien gestern, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Dankeschön.
Keine Ursache.